Ihr habt eben ein Wunder miterlebt und doch hat es ganz schön gemenschelt. Als das Mikro plötzlich nicht funktionierte und wir einen menschlichen Mikroständer hier vorne haben mussten, danke dir vielmals für deine Dienstbereitschaft, Rüdiger. Sehr schön, dass du uns da geholfen hast. Und das ist manchmal so, dass die übernatürlichen Dinge in einem ganz natürlichen Gewand daherkommen. Wir haben gesehen, wie zwei Menschen unter Wasser getaucht wurden, nachdem sie einige Fragen gestellt bekommen haben. Aber die Schrift macht uns deutlich, dass das, was da passiert, mehr ist, als unser Auge sieht und ihre Haut spürt. Mehr als die natürliche Welt ist gerade vorgegangen. Zwei junge Menschen haben ihren Glauben vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt bekannt und auch als Antwort wurden sie hineingefügt und versiegelt in diese Gemeinschaft mit Gott. Das ist das, was uns die Heilige Schrift lehrt. Es ist etwas, was passiert und wir stehen da und merken, oh, irgendwie ist da nicht viel. Und doch geschieht da etwas Unglaubliches. Etwas, was wir Menschen niemals vollbringen können. Und wenn man ein Wunder erlebt, dann fragt man sich, wie geht man denn damit um? Und dafür braucht es Erklärung. Der Bibeltext, den wir heute sehen, setzt genau in so einer Situation ein. Eine Volksmenge erlebt, wie plötzlich unterschiedlichste Männer aus Teilen von Israel in den unterschiedlichsten Sprachen Europas und Afrikas sprechen. Sie erleben, wie plötzlich Dinge, die sie sagen, verstanden werden von unterschiedlichsten Leuten. Ein Wunder geschieht vor ihren Augen und einige sagen, ja, die haben halt ein bisschen viel, ne, mitten am Tag, also kein Bier vor vier, die haben es wahrscheinlich nicht so gewusst, sondern haben schon Wein von vornherein getrunken. Und Petrus steht auf und sagt, hier Leute, was hier geschieht, ist was völlig anderes. Und er fängt mit einer Predigt an, einer wahrscheinlich deutlich längeren Predigt als meine, und erklärt, was da alles passiert. Und der Text, in dem wir einsteigen, ist, nachdem er alles erklärt hat, stellt sich diese Gruppe von Menschen eine Frage. Was nun? Und hier gehen wir rein in Apostelgeschichte 2, die Verse 37 bis 39. Mit seinen Worten traf Petrus die Zuhörer mitten ins Herz. Und sie fragten ihn und die anderen Apostel, ihr Brüder, was sollen wir tun? Petrus antwortete, ändert euer Leben und lasst euch alle taufen im Namen von Jesus Christus. Dann wird Gott euch eure Schuld vergeben und euch den Heiligen Geist schenken. Diese Zusage gilt für euch und eure Kinder und sie gilt für alle in den fernen Ländern, so viele der Herr, unser Gott, noch zum Glauben an Jesus hinzurufen wird. Eine ganz einfache Antwort, die Petrus hier macht. Er sagt, wenn ihr getroffen wurdet, dann ändert euer Leben, übersetzt die Basisbibel. Man kann es auch kehrt um. Also schlagt einen neuen Weg ein. Und Petrus legt damit eine Grundlage und sagt, Umkehr ist die Grundlage, nicht nur für Taufe, sondern für ein neues Leben im Glauben. Kehrt um. Und er spricht hier zu den unterschiedlichsten Menschen. Wahrscheinlich viele Leute, die sogar fromm waren, die aus den unterschiedlichsten Teilen, aus Arabien, aus der Türkei, aus Nordafrika, aus überall herkamen nach Jerusalem, um Gott zu begegnen. Und dort hören sie plötzlich diese Worte und sie merken, das macht was mit uns. Das ist mehr als einfach nur ein Gefühl, oh wie schön, wie rührselig. Es trifft sie mitten ins Herz, es macht was mit ihnen. Und Petrus sagt nicht, oh genieß dieses schöne Gefühl und sprech dein Übergabegebet und dann ist alles gut. Nein, er sagt, kehrt um. Und er benutzt hier ein Wort, was einen Richtungswechsel vollziehen bedeutet. Also dreht euch um und geht einen anderen Weg. Folgt nicht mehr dem Weg, den ihr eigentlich gegangen seid, sondern folgt einen neuen Weg, nämlich hinter Jesus her. Glaube ohne Umkehr hat keine Grundlage. Wenn das was wir heute gesehen haben, nicht ohne Umkehr, nicht ohne diesen Moment, ich will Jesus dienen. Und das habt ihr beide sehr schön bezeugt. Es war nicht nur so, ja, gehört irgendwie dazu, ich will das machen, sondern ihr habt gesagt, ich möchte, dass mein Leben unter die Herrschaft von Jesus gestellt wird. Ich möchte ihm dienen, ihm folgen. Das ist Umkehr. Deswegen, ihre Predigt war viel eindrucksvoller als jetzt meine. Sie haben durch dieses Zeugnis, haben sie gepredigt, sie haben bezeugt, was das Evangelium ist. Umkehr und Hingabe ist ein elementarer Teil von Glauben. Ganz gleich, an welcher Stelle du bist, ob du am Anfang deines Glaubens stehst, ob du noch gar nicht glaubst oder ob du schon lange mit Jesus unterwegs bist. Wenn du nicht ein Herz der Umkehr und der Hingabe hast, kann es sein, dass du irgendwann deinen Kurs neu setzt und komplett am Ziel vorbeischießt. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal mit dem Bogen geschossen habt. Wir hatten mal eine Kinderfreizeit und da hatten wir so einen Bogenparcours. Und ich als Kind mir immer Bögen gebaut und hast du nicht gesehen. Und dann kriegte ich so einen richtigen Compound-Bogen, also mit diesen Rollen und hast du nicht gesehen. Ich fühlte mich wie Robin Hood aus dem 21. Jahrhundert. Und dann stand ich da und dachte, boah, das ist ja ganz einfach, das sind ja nur 10 Meter. Das geht ja. Und dann spannte ich diesen Bogen. Am Anfang war es schwer und plötzlich fühlte mich wie Rambo. Und flupp. Und das Ding segelte am Ziel vorbei. Ich dachte, hey, was ist denn hier los? Und dann sagte er, Johann, konzentrier dich. Nicht atmen, ruhig, zielen. Und ich wieder. Und wieder vorbei. Auf 10 Meter war eine Verschiebung von mehreren Zentimetern entscheidend. Und dann sehe ich die Olympiaschützen, die auf viel längere Distanzen auf ein viel kleineres Ziel geschossen haben als ich. Und ich denke mir, boah, wie wichtig ist da die richtige Ausrichtung. Und dieses Bild benutzt die Bibel, wenn sie über Sünde spricht. Sünde ist nicht eine Handlung für die Schrift. Sünde ist eine Haltung, die zu Handlungen führt. Nämlich die Haltung, ich kenne den Weg besser als Gott. Und darum folge ich meinem Weg. Ich weiß besser, was für mich und mein Leben dran ist. Ich bin selbstbestimmt. Wenn du sagst, du bist selbstbestimmt, dann wird Jesus sagen, dann bestimme selbst, wie du dich rettest am letzten Tag. Denn du wirst dein Ziel verfehlen. Denn dein Ziel ist es nicht, deine Träume zu erreichen, sondern deine Existenz hängt davon ab, dass du erneuert wirst durch diesen Jesus. Und das macht Petrus hier sehr, sehr deutlich. Er macht deutlich, hier Leute, ihr müsst euer Leben ändern. Ihr müsst den Kurs eures Lebens ändern, damit ihr am Ende das Ziel trefft. Ihr müsst euch taufen lassen als Zeichen dafür, dass ihr zu diesem Jesus gehört, dass ihr ihm folgt, dass ihr reingewaschen seid, dass ihr neue Menschen seid. Es ist, als ob ihr einen neuen Herrn habt. Deswegen habt ihr auch weiß getragen. Ihr habt weiße Gewänder getragen, weil ihr gesagt habt, das Alte haben wir abgelegt und etwas Neues ist geworden. Nicht, weil ihr es gemacht habt, sondern weil Christus euch angesprochen hat und euch zu neuen Menschen gemacht hat. Das ist Umkehr. Wie steht es um dein Herz? Hat es dich berührt, wie diese jungen Menschen von ihrem Glauben gesprochen haben? Und bist du noch auf dem Weg unterwegs? Ich möchte dir kein schlechtes Gewissen machen, sondern ich möchte dir nur diese Anfrage stellen, ob du noch auf dem Weg bist, hinter Jesus her. Oder hast du den Weg vielleicht aus dem Blick verloren? Wenn du mit ihm unterwegs bist, super, freu dich, bleib an Jesus dran. Aber ich merke es, wie oft ich manchmal den Kurs verliere, selbst als Pastor. Und dann brauche ich es, innezuhalten und zu sagen, Jesus, das war ich, das waren meine Wünsche, meine Träume. Richte mich wieder neu aus. Ich möchte dir anhand von zwei Beispielen, Geschichten von fiktiven Leuten mal erzählen, wie man das so aus dem Blick verlieren kann. Ganz gleich, an welcher Stelle du stehst. Da ist Frieda. Die ist schon ganz lange mit in der Gemeinde dabei, arbeitet mit, hat sich auch taufen lassen, hat gerne mitgearbeitet. Und da war eine Begegnung mit dieser Mitarbeiterin, die hat sie hart getroffen. Da ist Kritik rübergekommen, die ja nicht mal falsch war, die Kritik war berechtigt. Aber es hat ihr so wehgetan, es hat irgendwie so ein Selbstbild in ihr zerstört. weil sie so verletzt war, hat sie innerlich Distanz aufgebaut. Zunächst zu ihrer Mitarbeiterin und dann immer mehr, weil sie sich so über sie geärgert hat, dass sie irgendwann Distanz zu ihr und dann auch immer mehr Distanz zu Jesus aufgebaut hat. Weil er durch Predigten immer wieder sagte, du, es ist dran, dass du vergibst. Es ist dran, dass du loslässt, diese Schuld loslässt. Aber sie klammerte sich so sehr an diese Verletzung, dass sie sich stattdessen entschied, diesen Weg zu gehen. Diese Geschichte ist fiktiv, aber geschieht doch viel zu oft in unserem Leben, ganz gleich, wie lange man unterwegs ist. Und dann ist da noch Gerd. Gerd ist recht neu im Glauben unterwegs, so die ersten Kontakte bekommen und ist angesprochen von dem, was er hört und merkt, dass Jesus ihn zieht und ruft, sein Leben zu ändern. Aber er hat Sorge, was macht das mit mir, wenn ich das tue? Da muss ich ja mein Leben verändern. Da ist Sorge, was ist, wenn ich mich bekehre und andere über mich lachen? Und er ringt mit dieser Entscheidung. Petrus macht sehr deutlich, es ist keine einfache Entscheidung. Das Leben zu ändern ist nicht leicht, aber es hat eine gewaltige Folge, nämlich, dass unsere Sünden vergeben werden, dass wir reingewaschen werden, dadurch eine neue Art der Beziehung mit unserem Gott haben. Dass dadurch plötzlich keine Rolle mehr spielt, was Menschen über uns sagen, weil Gott zu uns Ja gesagt hat. Und so möchte ich dich einladen, dass du das nochmal prüfst. Ist es vielleicht für dich dran, neu zu überlegen, umzukehren, einen neuen Weg einzuschlagen, wieder neu hinter Jesus herzugehen? Und es gibt manchmal so Methoden, wie wir diese Entscheidung, denn die Entscheidung ist eigentlich ganz einfach. Will ich oder will ich nicht? Aber wir Frommen, gerade wir Frommen sind super da drin, da so Ausflüchte zu finden. Gerade dieser Vers, den wir hier lesen, denn dann fangen wir so an, in theologische Diskussionen einzuschreiben. Ja, warte mal, aber wenn ich mich jetzt entscheide, okay, ich habe mich doch aber eigentlich schon entschieden, ich glaube ja an Jesus. Und dann sagt Petrus, ändert euer Leben, lasst euch alle taufen im Namen Jesus, dann wird euch eure Schuld vergeben. Warte mal, was wäre denn jetzt eigentlich passiert, wenn Charlotte und Jonathan auf dem Weg zum Taufbecken gestolpert wären, sich das Genick gebrochen hätten? Wären sie dann gerettet oder nicht? Ist jetzt ein bisschen skurril, ne, an eurer Taufe. Aber, weißt du, wir Frommen, wir haben dann so die skurrilsten theologischen Diskussionen, statt die einfachste Frage zu beantworten. Willst du dein Leben ändern oder nicht? Wir flüchten uns in theologische Diskussionen. Wann kriegt man denn jetzt den Heiligen Geist? Nach der Taufe, vor der Taufe, während der Taufe? Ich habe keine Taube gesehen. Was passiert denn da? Das spielt keine Rolle. Die Frage ist, änderst du dein Leben? Kehrst du um oder nicht? Und das ist das, worum es geht. Und wenn du sagst, boah, ich merke, wie Jesus mich zieht. Es ist dran für mich, mich taufen zu lassen. Das Wasser ist drin. Matthias wohnt hier nicht weit weg, der kann Wechselklamotten holen und wir können nachher gerne noch eine Taufe machen. Es ist dran, Entscheidungen zu treffen, wenn sie dran sind. Und wenn du merkst, dass Jesus dich ruft, dann flüchte nicht, sondern bleib da, wo du bist, um es zu ändern. Und das Zweite wird für euch wichtig sein, denn Petrus macht deutlich, es wird euch eure Schuld vergeben, da wird eine neue Art der Beziehung zu Gott möglich. Die ist weg. Die ist jetzt bezahlt und ihr seid versiegelt in diesem neuen Bund. Ein Siegel, das Gott draufgelegt hat, das weder Tod noch Teufel irgendwann mal wegnehmen können. Und dann sagt er, und ihr werdet den Geist Gottes empfangen. Und dieser Geist Gottes, diese Kraft des Geistes, ist das, was euch im Glauben weiterbringen wird und zum Ziel bringen wird. Denn diese Umkehr ist unsere Entscheidung, aber das Durchziehen dieser Umkehr wird ohne den Heiligen Geist nicht gelingen. Denn das, was hier passiert, ist kein menschlicher Prozess, es ist ein übernatürlicher Prozess. Und es geschieht nur, wenn Gott am Werk ist. Ein Prophet hat das einmal gesagt, ein Mensch kann sein Herz nie verändern. Es gibt ja so ganz viele Motivationscoaches, gerade so bei den sozialen Medien. Tu das und dann wirst alles gelingen. Mach nur dieses Programm, mach nur das. Blödsinn. Die Bibel macht sehr deutlich, ein Mensch kann so wenig sein Herz verändern, wie ein Leopard seine Flecken abwerfen kann. Das geht nicht. Ich habe noch keinen Leopard gesehen, der kurz den hier machen und seine Flecken waren weg. Nee, geht nicht. Genauso wenig können wir nicht unser Herz verändern. Aber da kommt die Kraft Gottes mit hinein, durch seinen Geist. Er nimmt Wohnung in uns. Und ist das, was Gott euch mitgibt, jedem Christen mitgibt, um ein wirklich verändertes Leben zu führen. Und ihr braucht ihn. Ihr braucht das Leben mit dem Heiligen Geist. Ihr müsst lernen, mit diesem Geist, mit Christus in euch zu leben, um auf diesem Weg durchzuhalten. Denn bei diesem Pfeil und Bogen brauchte ich eine Hand, die mich kurz führte und sagte, hier, mach das. Er hielt die Hand still, machte etwas die Hand runter und sagte, einatmen, Atem halten und dann einfach die Finger loslassen, nicht wegschubsen. Weil durch das Wegschubsen verzog ich immer wieder. Ein einfacher Tipp. Aber von jemandem, der sich auskennt. Und das ist das Wirken des Heiligen Geistes. Jesus macht sehr deutlich, als er sich verabschiedet, bevor diese Aktion geschieht, er sagt, Leute, der Heilige Geist wird kommen und er wird euch in der Wahrheit unterweisen. Er wird euch zeigen, wie das Leben geht. Lernt auf ihn zu hören. Denn mit dem falschen Werkzeug werdet ihr nicht die richtigen Ergebnisse erzielen. Mein Vater war ein begnadeter Handwerker. Und er wollte immer, dass ich auch ein begnadeter Handwerker werde. Darum hat er mich immer wieder auf Baustellen mitgenommen. Und einmal haben wir eine Holzhütte, so ein Holzhaus für jemanden gebaut. Jeden Samstag um 5 Uhr aufstehen, frühstücken und dann auf die Baustelle. Und dann waren wir am Schaffen und dann war so ein Holzbalken, der war nicht so ganz an Stelle. Und mein Vater hatte so richtig Hände und machte bam, bam, bam und kloppte den an Ort und Stelle. Und ich dachte, boah, super. Und ich mit meiner Hand, bumm, aua, so. Und dann sah ich den Nagel und dachte, boah, die Hand von meinem Papa ist ja richtig stark. Und dann sagte er, nee, gib mir den Hammer. Ich sagte, Papa, deine Hand ist doch stark. Da guckt er mich an, denkst du, ich haue mit meiner Hand auf diesen Nagel drauf? Nie im Leben. Um einen Nagel reinzukriegen, war selbst diese starke, riesige, feste Hand meines Vaters voll mit Hornhaut nicht in der Lage, diesen Nagel reinzuhämmern. Genauso ist es nicht möglich für uns, mit unserem Geist, mit unserem Verstand, mit unserer Kraft unser Leben zu verändern. Darum möchte ich euch Mut machen und ich gebe euch ein paar Hinweise, wo ihr auch in der Schrift findet, wie ihr mit dem Heiligen Geist leben könnt. Lernt auf ihn zu hören. Lernt seine Stimme zu unterscheiden. Ein Theologe hat einmal gesagt, es ist wichtig, dass wir die Taube des Heiligen Geistes von unserem eigenen Vogel lernen zu unterscheiden. Lernt die Wahrheit, die er euch mitgeben wird. Lernt, wie es seine Stimme sich anfühlt, wie er euch zieht, wie er euch ruft, ihm mehr und mehr zu vertrauen. Betrübt ihn nicht. Wenn ihr ihn hört, drängt ihn nicht weg. Der Heilige Geist ist eine Person und wenn ihr ihn wegdrängt, wird er sich zurückziehen. Und dadurch drängt ihr ihn weg. Lasst dich von ihm prägen und führen. Lasst es zu. Im Galaterbrief heißt es, dass wir uns von ihm beherrschen lassen müssen. Denn das wird ein Abenteuer sein. Ihr werdet merken, wie plötzlich in euch etwas verändert wird, wie Früchte wachsen, wie etwas entsteht, was ihr niemals schaffen könntet. Und dann strebt nach seinen Gaben. Nicht als ein Effekt, sondern, das sage ich aus eigener Erfahrung, es gibt nichts Genialeres zu erleben, wenn Gott plötzlich die Kontrolle übernimmt und seine Gabe durch euch fließt. Ohne ihn könnte ich hier nicht stehen und lehren. Und oft nach der Predigt setze ich mich hin und denke, was ist gerade wieder passiert? Und dann kommen Leute und sagen, boah, das war so eine Predigt. Und ich selber denke, ich weiß nicht, wovon du redest. Nee, das hat mich so angesprochen. Und das ist so der Moment, wo du merkst, das war nicht ich. Das ist nicht mein Intellekt. Das ist nicht meine super gute Vorbereitung. Die ist eine gute Grundlage. Aber das, was Gott macht, das ist das Entscheidende. Und wenn ihr das erlebt, das ist das Genialste, was es gibt. Darum nehmt diese 4 Schritte. Folgt ihm, lasst euch von ihm führen, damit euer Leben wirklich auch am Ende an dem Ziel ankommt, wozu ihr euch entschieden habt und wozu ihr bestimmt seid. Egal, ob du ganz neu im Glauben bist, ob du vielleicht das erste Mal dabei bist. Vielleicht ist es für dich heute dran, dich ganz bewusst diesem Jesus hinzugeben, ihm zu folgen. Vielleicht ist es für dich dran, neu umzukehren, um Vergebung zu bitten, Vergebung zu gewähren, weil du zu sehr dich auf dein Recht fokussiert hast. Vielleicht ist es dran, ein Gespräch zu suchen. Vielleicht ist es aber auch dran, dich heute taufen zu lassen. Hier ist Wasser. Es hindert dich nichts, dich taufen zu lassen. Dazu möchte ich dir Mut machen und dir auch Mut geben für die neue Woche, aus der Kraft des Geistes dieses Abenteuer des Glaubens zu leben. Gott segne dich dabei. Amen.